Hallo an alle, die zuhören. Hier kommt eine weitere Folge vom Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Wir sind Charlotte,
Laura
und Caro.
Und wir studieren den Master Praxisforschung und Innovation in der sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen.
Und im Rahmen des Studiums haben wir uns mit einer Realutopie beschäftigt. Und zwar haben wir uns da das gemeinnützige Jahr für alle ausgedacht und wollten das einmal im Rahmen von diesem Podcast durchdenken.
Genau, wir haben selber auch alle ein freiwilliges Jahr gemacht und haben gemerkt, dass das so ein verbindendes Element zwischen uns ist. Ich zum Beispiel war in einer Einrichtung für psychisch erkrankte und suchtkranke Menschen.
Und ich habe einen Freiwilligendienst im Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens in Wiesbaden gemacht. Das war ein FSJ Kultur.
Ich habe ein FSJ im Ausland in Italien gemacht und zwar mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und während wir uns darüber ausgetauscht haben, ist uns aufgefallen, dass uns allen diese Zeit viel gebracht hat, in dem Moment selbst, aber auch nachhaltig und ja auch unsere Berufswahl beeinflusst hat. Und da haben wir uns gedacht, wie wäre es denn, wenn jeder Mensch so ein Jahr absolvieren würde?
Für alle soll es möglich sein, dieses gemeinnützige Jahr zu absolvieren und es soll an die Schulpflicht anschließen.
Genau, einfach so als nächster Schritt nach dem Schulabschluss, der automatisch folgt.
Die SchulabgängerInnen sollen eine freie Entscheidungswahl bekommen für den Einsatzbereich, in dem sie arbeiten möchten.
Genau, und das Wichtige ist, dass dieses jeweilige Einsatzgebiet eben gemeinnützige Zwecke verfolgt. Und das meint, wenn eine Einrichtung Tätigkeiten verrichtet, die die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos fördern. Also Tätigkeiten, die dem Allgemeinwohl dienen. Die Gemeinnützigkeit ist definiert im Paragraphen 52 der Abgabenordnung.
Und mit alle im gemeinnützigen Jahr für alle meinen wir wirklich alle Menschen. Mit und ohne Beeinträchtigung, mit und ohne Sprachbarrieren und auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus beispielsweise.
Bis 2011 gab es den Zivi als Ersatzdienst zur Wehrpflicht. Und wir hören jetzt zwei Stimmen von Justus und von Christoph, die so einen Zivi absolviert haben. Justus war in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und Christoph auf dem Abenteuer-Bauspielplatz.
Ja, wenn ich an meinen Zivildienst denke, dann verbinde ich mit dieser Zeit durchweg positive Erinnerungen. Ich wusste damals nach der Schule noch nicht wirklich, was ich eigentlich machen möchte und bin rückblickend froh, dass der Weg für mich durch den Zivildienst erst einmal vorgegeben war. Ja, und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich ganz gerne weiter in diesem Bereich tätig sein möchte. Ich habe dort auch den Sozialdienst kennengelernt und dort erste Berührungspunkte überhaupt mit der sozialen Arbeit gehabt und für mich dann die Entscheidung getroffen, anschließend soziale Arbeit zu studieren. Von daher war für mich der Zivildienst sehr prägend und bin sehr froh, dass ich das damals noch machen durfte.
Mein Zivi war letztendlich eine gute Erfahrung. Nichtsdestotrotz fand ich die Zwangsverpflichtung damals scheiße. Also ich hätte es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt gemacht, ne? Also dieses einberufen werden und dann da zur Musterung und sich gute Gründe einfallen lassen, warum man nicht zur Armee möchte, dann diesen anderen Dienst machen müssen, das fand ich alles kacke. so war das.
Genau, und das gibt es ja seit 2011 den Zivi nicht mehr und stattdessen wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Außerdem gibt es verschiedene Jugendfreiwilligendienste und dazu zählen das FSJ, das FÖJ oder auch Freiwilligendienste im Ausland. Und genau, es ist ja heutzutage alles freiwillig und da würde mich mal interessieren, wie viele Menschen das denn überhaupt aktuell machen.
Also 2020 waren das über 90.000 Menschen, die so einen Freiwilligendienst absolviert haben. Und im Vergleich dazu waren es im selben Jahr knapp 750.000 Schulabgängerinnen. Das heißt, dass für das gemeinnützige Jahr für alle wirklich ziemlich viele Stellen geschaffen werden müssten. Und vielleicht ist auch noch ganz interessant zu sagen, dass von diesen 90.000 Freiwilligen hauptsächlich Frauen diese Dienste abgeleistet haben und die Frauen hatten meistens Fachabitur oder Abitur.
Das ist ja wirklich eine ganz interessante Information und das würde ja aber auch bedeuten, dass wenn viel mehr Menschen diesen Dienst leisten müssten, dann würde die Zielgruppe sich enorm erweitern, weil auch viel mehr Männer und auch Menschen mit anderen Schulabschlüssen ein gemeinnütziges Jahr ableisten würden. Und vielleicht würde das sogar dahingehend wirken, dass mehr Menschen, die vielleicht den sozialen Bereich kennenlernen, dort kleben bleiben und später auch eine soziale Ausbildung machen. Und dadurch würde sich möglicherweise auch der Fachkräftemangel reduzieren.
Genau, und vielleicht würden dann auch nicht nur Männer soziale Berufe vermehrt kennenlernen, sondern auch Menschen mit Beeinträchtigung, die dann in verschiedene Bereiche hineinschnuppern könnten.
Und hätte das auch Vorteile für die einzelnen Individuen?
Dazu hören wir jetzt Gedanken von Daria, die ein FSJ in einer Grundschule in Hamburg gerade macht und von der Diakonie in Hamburg begleitet wird.
Ich lerne so viele Sachen auch über mich selbst und auch über quasi den Umgang mit Kindern, also mit anderen Menschen generell, was ich halt sonst einfach nie gemacht hätte. Und wenn ich wirklich merke, dass ich helfe gerade, das ist auch so ein schönes Gefühl, was es halt sonst, was also sonst schwierig ist, so herauszufinden. Ich wusste, ich wollte auch irgendwie dieses Jahr dann nutzen, um noch so ein bisschen Lebenserfahrung zu sammeln und so ein bisschen herauszufinden auch, okay, wer bin ich eigentlich und was möchte ich machen?
Daria spricht davon, dass sie viel über sich selbst und den Umgang mit anderen Menschen lernt und auch schon gelernt hat. Es gibt auch verschiedene Forschungen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen und festgestellt haben, dass Menschen, die einen Freiwilligendienst absolvieren, höhere soziale Kompetenzen entwickeln, selbstbewusster werden, sich ihr politisches Engagement erhöht, sie Fähigkeiten zum engagierten Mitgestalten der Gesellschaft erlernen. Außerdem sind die Menschen nach ihrer Schulausbildung auch einem hohen Leistungs- und Entscheidungsdruck ausgesetzt, denn ja, sie müssen ja entscheiden, wie es weitergeht, was will ich mal werden, Studium ja, Studium nein. Und so ein Freiwilligendienst kann das Ganze einfach entschleunigen. Sie erhalten mehr Zeit, können sich auch orientieren. Und dazu hören wir noch Gedanken von Anne, auch von der Diakonie in Hamburg, die die Freiwilligen dort begleitet und auch die Seminare leitet.
Für manche anderen ist ja auch dann genau das Jahr, so wie es gedacht wird, genutzt, nämlich als Orientierung und genau zu gucken, ist der soziale Bereich was für mich? Und für ganz viele ist er das dann vielleicht, die das vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Oder eben auch zu merken, ich dachte immer, ich will das, aber jetzt merke ich so nach dem Jahr, das Jahr war gut, aber jetzt reicht es mir auch mit so viel Menschenkontakt. Und das ist ja dann irgendwie auch genau richtig so. So ist es ja auch gedacht, diesen Eindruck zu gewinnen.
Und natürlich haben wir auch Moritz, der Teamkoordinator bei der Diakonie in Hamburg ist, Daria und Anne gefragt, was sie denn zu unserer Utopie vom gemeinnützigen Jahr für alle denken.
Diese Diskussion ist in der Politik ja seit, ich weiß gar nicht, seit 3-4 Jahren wieder aufgetaucht. So. Ich denke, dass ein Pflichtdienst so ein bisschen ja, an dem da vielleicht vorbeigeht. Also was ist die Motivation eines Pflichtdienstes? Von der Politik vielleicht, dass mehr Solidarität irgendwie da ist, weil mehr Menschen sich sozial engagieren. Aber dem würde ich widersprechen, weil ich glaube, Solidarität entsteht nicht dadurch, dass man verpflichtet wird, einen Dienst zu machen. Wir haben zwei gute Programme. Also das Freiwillige Soziale Jahr ist wirklich ein jahrzehntelanges gutes Projekt und Programm. Und ihr habt das ja auch alle drei gemacht, sogar ganz unterschiedlicher Art im Ausland, Kultur und bei uns hier beim Diakonischen Werk. Und der Bundesfreiwilligendienst ist auch ein guter Erfolg. Und deswegen finde ich die Diskussion um das Pflichtjahr eigentlich nicht so richtig, weil ich denke, die Projekte, die wir haben, sollten wir stärken. Wir sollten irgendwie gucken, dass die Anerkennung der Projekte oder Programme FSJ und BFD erhöht wird und dass die Freiwilligen wie Daria merken, dass das, was sie machen, ein guter Weg ist oder für sich selbst ein Bildungs- und Orientierungsjahr zu machen und das aus seiner eigenen Motivation raus und nicht daraus, dass irgendjemand sagt, du sollst das machen. Und das würde bei einem Pflichtdienst, wenn man sich überlegt, ich weiß gar nicht, wie viele, das wisst ihr vielleicht, wie viele junge Menschen jedes Jahr sozusagen nach der Schule für so einen Pflichtdienst dann zur Verfügung stehen würden. Das wären ja super viele. Und die bräuchten dann alle erstmal irgendwie irgendwo einen Platz. das müsste von irgendjemandem begleitet werden. Und aktuell ist es so, dass die Freiwilligen bei uns in den Einsatzstellen zusätzlich eingestellt sind. Also die nehmen niemandem den Arbeitsplatz weg. Und bei Pflichtdiensten weiß ich nicht, wie sich das auf die Arbeitsmarktneutralität irgendwie auswirken würde.
So aus der Sicht halt einer Freiwilligen, die gerade ein FSJ macht, kann ich sagen, dass ich grundsätzlich schon das Gefühl habe, dass viele Leute, die vor allem auch gerade kein FSJ oder BFD machen, davon profitieren würden, sowas zu machen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich sinnvoll wäre, so ein Pflichtjahr einzuführen, weil ich halt auch, ich kenne auch einige Leute, die tatsächlich wissen, dass sie überhaupt gar kein Interesse haben, in einem Bereich zu arbeiten, den sie halt sehen könnten durch so einen Freiwilligendienst und die halt auch wirklich sehr gerne mit ihrem Studium jetzt schon anfangen wollten und halt sich auf diesen Weg begeben wollten zu dem, was sie dann halt später machen möchten. Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dann quasi solche Leute zurückzuhalten und sie quasi dann ja in gewisser Weise dazu zu zwingen, noch ein extra Jahr dazwischen durchzumachen, obwohl sie halt eigentlich schon, naja, genau wissen, was sie halt später machen möchten.
Der Eindruck, den du auch gerade dargestellt hast, Daria, dass wenn man das macht, man denkt, okay, das ist eine total gute Sache, das wäre irgendwie gut, wenn das mehr Leute vielleicht noch machen würden. Und gleichzeitig ist es ja auch eine total, also gerade jetzt im sozialen Bereich, eine total sensible Tätigkeit, die man da ausführt. Also beispielsweise jetzt im Pflegebereich ist das ja was, wo ich niemals jemanden so verpflichten wollen würde. Erstens nicht, weil es vielleicht nicht für jeden das Richtige ist und zweitens auch für die Personen, die dort beispielsweise PatientInnen oder wer auch immer vielleicht auch nicht von Personen betüdelt, mir fällt kein anderes Wort ein, werden wollen, die da jetzt zu verpflichtet wurden, diese Tätigkeit auszuführen. Und ansonsten schließe ich mich den beiden an. Ich glaube auch, dass vielleicht auch der Zugang dazu, das haben wir auch schon häufiger gesagt, so bei uns im Team müsste vielleicht noch besser sein oder auch die Information überhaupt gegeben, dass es diese Dienste gibt, diese Freiwilligendienste.
Ja, wie ihr hören könnt, haben die drei von der Diakonie in Hamburg eher eine kritische Sicht auf unsere Realutopie. Kann Motivation durch einen Pflichtcharakter entstehen? Sind unmotivierte Pflichtdienstleistende dann die PflegerInnen von morgen? Wie könnte das Ganze umgesetzt werden und wäre eine ausreichende pädagogische Betreuung für die jungen Menschen gewährleistet? All diesen Fragen werden wir jetzt nun nochmal auf den Grund gehen.
Das gemeinnützige Jahr für alle, die Umsetzung. Heute bekommen die Freiwilligen ein Taschengeld jeden Monat von zwischen 360 und 430 Euro, je nach Einsatzbereich oder auch Träger. Wir würden dieses Taschengeld gerne ein bisschen aufstocken, um einfach die Selbstständigkeit der jungen Menschen zu gewährleisten. Aber es darf natürlich auch nicht mehr sein als das, was die Fachkräfte in den Einsatzstellen bekommen. Außerdem sollten die öffentlichen Verkehrsmittel umsonst genutzt werden können.
Genau, und mir fällt gerade noch ein, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, dass die jungen Menschen, sollten sie zum Beispiel schon eine eigene Wohnung haben oder sonstige wichtige Bedarfe vorweisen können, einen Zuschuss beim Amt beantragen können, um ihren jeweiligen Lebensunterhalt dann auch selbstständig bestreiten zu können.
Zusätzlich dazu stellen wir uns eine 30-Stunden-Woche für die jungen Menschen vor, um so eine Art Übergang zwischen Schule und Beruf gewährleisten zu können.
Und wie könnte sich die soziale Arbeit dann dabei einbringen?
Naja, in jedem Fall bräuchten die jungen Menschen ja eine pädagogische Betreuung. Und das könnten einerseits PraxisanleiterInnen in den Einsatzstellen selbst übernehmen, aber auch AnsprechpartnerInnen beim Träger könnten vorhanden sein. Es könnte möglicherweise eine Art Behörde, einen öffentlichen Träger geben, die dann mit den unterschiedlichen freien Trägern zusammenarbeiten. Und SozialarbeiterInnen könnten die fachliche und persönliche Begleitung für die jungen Menschen und auch für die PraxisanleiterInnen sein.
Sollte es Konflikte geben, zum Beispiel zwischen der Einsatzstelle und dem jungen Erwachsenen oder der jungen Erwachsenen, könnten die Sozialarbeitenden eine Mittlerfunktion übernehmen. Sie könnten Reflexionsgespräche führen, die Seminare gestalten und auch anleiten und die Koordination und auch organisatorische Verantwortung übernehmen. Wichtig ist uns auch, dass es einen Antrag auf Befreiung geben sollte. Wenn einfach ein junger Mensch irgendeinen guten Grund hat, warum er dieses Jahr nicht ableisten kann oder eventuell auch möchte, darf er oder sie diesen Antrag stellen.
Genau, und was ja auch schon angeklungen ist, dass es sinnvoll wäre, möglichst viele verschiedene Einsatzbereiche zu schaffen, sodass die jungen Menschen dann auch Wahlmöglichkeiten haben. Und da gibt es viele verschiedene Bereiche, die denkbar wären, zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit, verschiedene inklusive Projekte oder Tätigkeiten im gesundheitlichen Bereich, in Krankenhäusern und so weiter. Es könnten auch kulturelle Einrichtungen sein, in denen man tätig wird. Gemeinwesenarbeit wäre ein Bereich, Denkmalpflege und Haustechnik, Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit oder auch im Bereich von Politik und gemeinnützigen Unternehmen wäre es denkbar, tätig zu werden. Außerdem wäre ein größerer Bereich ein ökologisches Jahr, also in der Natur- und Landschaftspflege, in der ökologischen Landschaftspflege oder allgemein im Umwelt- und Klimaschutz, in der Forst- oder Tierpflege. Genau, also es wären viele verschiedene Einsatzbereiche und das wäre vielleicht auch ein ganz gutes Argument gegen die fehlende Motivation bei Freiwilligen, weil wenn sie sich selber aussuchen können, in welchem Bereich sie tätig werden möchten, würde das ja die Motivation dann schon mal erhöhen.
Aber es wäre natürlich auch eine Herausforderung in der Koordination und der Vergabe der Einsatzstellen und ja, darin, ob man wirklich allen Wünschen gerecht werden kann. Aber das, was du sagst, Caro, diese freie Wahlmöglichkeit als sehr wichtiger Aspekt, das sieht auch Rebecca so. Rebecca arbeitet beim Netzwerk ALMA in Verden. Und die haben sich dort auf das FÖJ im ökologischen Bereich, in ökologischen Betrieben für Menschen mit Behinderung fokussiert. Und sie arbeiten in Kooperation mit der Alfred-Töpfer-Akademie. Und wir haben auch Rebecca gefragt, was sie zu der Idee des gemeinnützigen Jahres für alle denkt.
Einerseits gibt es für mich ganz viel, was dafür spricht, weil ich einfach denke, über den eigenen Tellerrand zu schauen, halte ich generell für eine wertvolle Erfahrung und auch für was, was nicht unbedingt jeder von selber macht und was eine Exklusion und auch was Elitäres in unserer Gesellschaft ist, weil ich glaube, die Menschen, die das von sich aus jetzt gerade tun, sind eher die Menschen, die viel Unterstützung von zu Hause haben, die ein Abitur in der Tasche haben, die um Möglichkeiten wissen, die sich gut selber informieren können, die gut vernetzt sind, die lernen sowieso viele Möglichkeiten kennen und die vertiefen das auch oft noch. Und da könnte eine Regelhaftigkeit oder auch eine Verpflichtung auch was sein, was das jetzt gar nicht nur im Hinblick auf Menschen mit Beeinträchtigung, sondern insgesamt inklusiver macht oder weniger elitär, wenn man einfach sagt, das ist für jeden Standard. Und ich habe eben auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, ich komme ja noch aus der Generation, wo die Menschen Zivi gemacht haben und auch im beruflichen Kontakt, das viel gespiegelt bekommen, dass das eine bereichernde Erfahrung war, auch von den Menschen, die später gar nichts mehr in dem Bereich gemacht haben. Und jetzt wird ja gerade mit Corona viel diskutiert, Anerkennung für Pflegeberufe oder sowas, wo ich auch denke, wenn man das mal erlebt hat, irgendwo auch nur im Entferntesten, ist auch einfach mehr Verständnis für die Menschen da, die in dem Bereich arbeiten. Also das sind alles so sehr positive Impacts, die ich mir davon versprechen würde. Ja, sagt, das ist gut, wenn man das kennt, um sich selber anders zu entscheiden, um auf andere Menschen anders zu gucken, um auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, also so als mehr Querstricke in diesem Netzwerk zu knüpfen. Und andererseits bin ich ein freiheitsliebender Mensch und alles, was verpflichtend ist, löst auch ein Aber aus. Ich denke, muss man das zu einer Pflicht erklären? Löst das nicht auch Widerstände bei den Menschen selber aus? Und ist das nicht auch eine Gefahr, also gerade auch wenn es in den sozialen Bereich reinragt, Menschen, die begleitet, betreut, unterstützt werden, Menschen auszuliefern, die das gegen ihren eigenen Willen tun, diesen Job? Ich glaube, ein gutes Stück weit kann man das ja auch auffangen, dadurch, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt bei den Diensten, die man dann antritt. Also man muss ja nicht zwangsläufig in die Altenhilfe, wenn man das gar nicht möchte. Das fände ich dann aber auch einen ganz wichtigen Baustein in dem Konzept, dass man sagt, es darf nicht sein, dass jemand an einen Ort, wo er absolut nicht hin will, verpflichtet wird. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten kontraproduktiv. Aber mit dieser Option, auch eine Befreiung beantragen zu können, mit Wahlmöglichkeiten, würde für mich das Positive überwiegen. Würde ich denken, da liegt mehr Chance als Risiko drin. Und gleichzeitig denke ich, was für eine schöne, also es wäre ja auch ein total schönes Symbol, wenn man sagen würde, statt dass Menschen verpflichtet werden, was wir ja lange hatten und was viele, viele Länder haben, sich ausbilden zu lassen im Kämpfen gegen andere Menschen, dann zu sagen, sie werden verpflichtet, sich ausbilden zu lassen im Helfen, an welcher Stelle auch immer. Also für irgendwas, was nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist.
Genau, jetzt hat Rebecca ja wirklich ganz viele tolle Gründe nochmal genannt, die für so ein gemeinnütziges Jahr für alle sprechen und ist dabei, finde ich, besonders auf die gesellschaftliche Ebene eingegangen und den gesellschaftlichen Benefit, den dieses Jahr bewirken könnte. Und daran schließen auch unsere Ideen so ein bisschen an, nämlich dass ein gemeinnütziges Jahr für alle so ein erster kleiner Schritt sein könnte, weg von einer individualistischen Wettbewerbsgesellschaft und hin zu einer Gesellschaft, in der viel mehr sozialer Zusammenhalt herrscht und in der Solidarität eine viel wichtigere Rolle spielt.
Genau, die soziale Kohäsion, also der soziale Zusammenhalt, könnte gefördert und gestärkt werden. Und der Blick auf das Gemeinwohl könnte nochmal fokussiert werden.
Auch in Bezug auf die Sorgetätigkeiten könnte sich einiges verändern. Denn im Moment werden diese Aufgaben im pflegerischen und sozialen Beruf und auch im privaten Zuhause, diese Aufgaben primär von Frauen übernommen. Da könnte ein Ausgleich geschaffen werden, weil alle Menschen diese Tätigkeiten kennenlernen.
Genau, kennenlernen und sie vielleicht auch langfristig übernehmen. Was noch ein weiterer positiver Veränderungsaspekt sein könnte, ist, dass es mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt gibt für Menschen, die aktuell nicht die Zugänge zu bestimmten Arbeitsmärkten haben. Aber generell lässt sich sagen, wie du gerade schon angedeutet hast, Caro, dass ein gemeinnütziges Jahr für alle ein erster Schritt in Richtung einer Gesellschaft zur sozialen Verantwortung wäre, in der man empathisch und solidarisch zusammenlebt.
Ja, aber die Meinungen zum gemeinnützigen Jahr für alle gehen weit auseinander. Bei einem sind sich alle einig, Freiwilligendienste sollten auch jetzt schon mehr zugänglich gemacht werden. Sie sollten präsenter gemacht werden als Möglichkeit nach dem Schulabschluss und auch mehr Wertschätzung und Anerkennung erhalten.
Ja, stimmt, da hast du recht. Und was die Auseinandersetzung sonst noch gezeigt hat, ist, dass die Arbeit mit Freiwilligen auch heute schon ein sehr, sehr vielseitiges Arbeitsfeld ist und Sozialarbeitende hier die Möglichkeit bekommen, Menschen zusammenzuführen und somit auch die gesamte Gesellschaft ein Stückchen zusammenzuführen.
Zum Abschluss möchten wir uns noch bei allen InterviewpartnerInnen bedanken. Bei der Diakonie, Moritz, Anne und Daria.
Genau, auch bei Rebecca vom Netzwerk ALMA und natürlich bei Christoph und bei Justus. Falls euch das Thema besonders interessiert hat, könnt ihr euch damit nochmal vertieft beschäftigen und findet dazu Hinweise in den Shownotes.
Oder ihr könnt euch andere Podcasts von Social Work Night Talk zu den Utopien der sozialen Arbeit anhören.